Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Sarah, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Wenn unsere Podcast-Folge live geht, wird Inside People and Culture mit 19 Folgen genau ein Jahr alt. Du bist also Gästin in der Jubiläumsfolge zu meinem einjährigen Baby. Was sagst du dazu?
Wie schön. Ich sag vor allem herzlichen Glückwunsch, Volker. Total cool.
Ja, danke dir. Was die meisten ZuhörerInnen da draußen ja gar nicht wissen, liebe Sarah, ist, wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei Zalando. Und das ist mittlerweile auch schon über 10 Jahre her. Und ich sage nur, time is flying. Und du bist heute bei mir im Podcast zu Gast. Wie schön ist das denn?
Ja, total. Ich habe mich auch wirklich sehr über die Einladung gefreut.
Hat sich in den letzten Jahren da sehr, sehr viel getan. Ich bin mittlerweile selbstständig. Du bist jetzt Chief People Officer bei Sunday Natural, einem extrem spannenden Unternehmen, wie ich finde, das sich so auf hochwertige pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, auf Tees, auf Superfood spezialisiert hat. Mir als Matcha-Lover ist das natürlich ein Begriff. Kannst du aber vielleicht den ZuhörerInnen da draußen auch nochmal kurz erklären, wer bist du, wie bist du zu Sunday Natural gekommen und was bewegt dich auch gerade so in deinem People and Culture Alltag?
Ja, total gerne. Vielen Dank, Volker. Vielleicht erstmal zu mir selbst. Ich bin seit jetzt knapp 2 Jahren Chief People Officer hier bei Sunday Natural, komme aber ganz ursprünglich aus dem Marketingbereich. Also ich habe angefangen, oh Gott, vor 20 Jahren bei Procter & Gamble, habe dort 8 Jahre lang verschiedene Marketingrollen gemacht, sowohl lokale als auch globale Rollen. Und bin dann vor 12 Jahren zu Zalando gewechselt. Das ist, als wir uns dann auch da schon mal kennengelernt haben, noch nicht zusammengearbeitet haben. Und habe dort auch am Anfang im Marketing gearbeitet, habe das lokale Marketing-Team aufgebaut. Das war noch zu einer Zeit, da war Zalando noch nicht mal an der Börse, also eine ganz andere Zeit. Und habe dann nach so 10 Jahren im Marketing für mich entdeckt, ich möchte gerne was Neues, was anderes machen. Und bin dann zum People Organization gewechselt. Und das war dann auch die Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, am Anfang in People Operations. Hatte dann verschiedene weitere Stationen bei Zalando, bis ich dann jetzt hier zu Sunday gekommen bin. Und vielleicht noch kurz zu Sunday. Du hast ja schon grob erwähnt, was wir eigentlich machen. Also wir sind in Europa der führende Anbieter für die Premium-Nährstoffe und Superfoods, wie du gesagt hast. Und was bei uns ganz besonders wichtig ist oder was uns auch unterscheidet von anderen Anbietern, ist, dass wir basierend auf unserer sogenannten True Clean Label Philosophie arbeiten. Was heißt das? Das sind so 3 Elemente. Also zum einen, bei uns ist absolute Reinheit unglaublich wichtig. Wir machen alles wissenschaftlich fundiert und wir bringen auch maximale Transparenz. Und damit haben wir jetzt schon, wir sind bei 1700 Produkten, die wir in unserer Toolbox anbieten. Und das Besondere ist, wir haben so unsere eigene Wertschöpfungskette. Das heißt, ich sitze jetzt hier in unserem Podcast-Studio und nebenan sitzt praktisch das Produkt-Development-Team. Und da werden auch wirklich hier jetzt die Produkte entwickelt. Wir sind mittlerweile über 1000 Mitarbeiter und jetzt hier am Standort in Berlin, wo ich jetzt auch hier sitze, auch schon über 350.
Super, super spannend. Und ich bin ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen neidisch auf dein Podcast-Setup. Ich glaube, da muss ich bei mir noch mal ein bisschen was pimpen. Also es sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Aber lass uns noch mal darüber sprechen. Du hast es ja gerade auch schon selbst gesagt. Du kommst ja ursprünglich aus dem Marketing beziehungsweise aus dem Brandmanagement und bist dann in HR gewechselt. Und das finde ich einen unglaublich spannenden Karrieremoment. Warum hast du das damals gemacht und was war auch so dein Bauchgefühl dabei?
Ja, eine super schöne Frage, Volker. Und ich finde es auch so lustig, weil wir uns genau zu dem Zeitpunkt ja dann auch kennengelernt haben und zusammen gearbeitet haben. Das war zu einer Zeit, ich war dann praktisch 10 Jahre, war ich schon in ganz vielen verschiedenen Marketingrollen gewesen und hatte das Gefühl, dass es langsam ein bisschen repetitiv wurde im Marketing. Ne? Also die nächste Kampagne, das nächste Land, der nächste TV-Spot. Und es war nach wie vor spannend. Aber ich hatte Lust, auch was Neues zu lernen und ich bin sehr getrieben immer auch so von der Neugier. Und das ganze Thema People und Organization fand ich unglaublich spannend, gerade zu der Zeit bei Zalando. Wir sind so unglaublich gewachsen. Ich habe damals mein lokales Marketingteam von 0 auf 45 Leute aufgebaut. Damals, glaube ich, waren wir in 14 Märkten. Das heißt, ich habe da auch gemerkt, das Wichtige war eigentlich, dass ich diese Organisation richtig aufbaue und diese Leute zusammenbringe. Ja. Und das fand ich so ein spannendes Element. Und dann hatte ich Frauke, die damals dich ja, glaube ich, auch in HR geholt hat, hatte ich damals Frauke von Polier, die verantwortlich war für Personal, einfach mal drauf angesprochen, habe gesagt, hey, wenn da irgendwann mal was frei wird im Personalbereich, ich hätte total Interesse, da auch mal reinzuschnuppern und was zu machen. Und dann war ich gerade im Mutterschutz, ich hatte wirklich gerade mein Baby bekommen, dann rief mich Frauke an, Sarah, jetzt wird was frei, Head of People Operations, möchtest du das machen? Ja, und dann dachte ich, naja, ich hätte jetzt eher gedacht, so Employer Branding oder irgendwie sowas, was so von der Logik vom Marketing zu People einen fließenderen Übergang vielleicht hätte. Aber gut, dann war People Operations die Opportunity. Und wenn eine Frauke mir das zutraut und anbietet und Robert stand da auch damals dahinter, dann muss ich die Chance ergreifen. Und hat sich gut angefühlt und ich habe es auch wirklich nicht einen Tag bereut.
Und heute geht es ja um eine ziemlich steile These, nämlich darum, dass man People and Culture auch wie eine Marke führen kann. Und da rede ich jetzt nicht von Werbung, sondern das Kernversprechen an Mitarbeitende quasi. Und die wichtigste Frage ist da ja nicht, was wir versprechen, sondern auch, ob wir es liefern. Und da haben wir ja auch schon in unserem Vorgespräch zu geredet. Was ist denn da der Hintergrund für dich, gerade mit Hinblick Brand Management?
Ja, das ist mir, als ich dann zu HR gewechselt bin, und ich muss wirklich sagen, ich hatte ja am Anfang echt keine Ahnung, was ich da eigentlich mache, ist mir dann doch recht schnell aufgefallen, dass es eine super Parallele gibt. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses, das ist im Marketing genau das Gleiche. Es ist total wichtig, dass du, was du versprichst, ablieferst. Und das ist das Gleiche im Personalbereich oder im Personalmanagement. Also du musst klar sein, was du versprichst und das dann abliefern. Und es ist teilweise aus meiner Sicht wichtiger abzuliefern, als überhaupt das Versprechen an sich, was das jetzt genau ist. Und das habe ich festgestellt, dass das total ähnlich ist und dass ich eigentlich ganz viel, was ich aus dem Marketing kannte, genauso nutzen konnte in HR. Ne? Also sei es so Sachen wie so consistent communication. Also das ist ja bei einer Marke unglaublich wichtig. Also was sind deine Hauptelemente, die du immer wieder kommunizierst und da auch ablieferst. Und das ist im Personal genau das Gleiche. Also wenn du sagst, okay, wir machen jetzt basierend auf diesen Kriterien, machen wir unsere Performance Evaluation, dann ist es fast wichtiger, dass du diese Kriterien klar kommunizierst und immer wieder die gleichen Kriterien kommunizierst, als dass du jedes Jahr daran feilst, wie diese Kriterien sind und die vielleicht einen Ticken verbesserst, aber die Employer in dem Fall total durcheinander bringst. Und das ist ja bei einer Marke genau das Gleiche. Wer schon mal im Marketing gearbeitet hat und einen Brandnamen geändert hat, der weiß, was es bedeutet und wie viel Marktanteil du verlierst, weil die Leute verwirrt sind und nicht mehr verstehen, was das jetzt eigentlich ist.
Ja. Und du hast im Vorgespräch ein Beispiel gebracht, das ich wirklich liebe. Das möchte ich jetzt auch nochmal mit einbringen. Du hast gesagt, wenn eine Seife nur Seife verspricht und Seife ist, dann ist alles gut. Aber problematisch wird es, wenn das Versprechen groß ist und die Realität eben halt klein bleibt. Ja. Wo siehst du denn die Core-Versprechen im People-and-Culture-Bereich, also diese Basics, die wirklich zählen?
Ja, ich glaube, das Problem ist häufig, gerade auch im People-and-Culture-Bereich, dass man so mit Buzzwords um sich wirft. Ja, also so dieses, ja, für uns ist Entwicklung total wichtig und Entwicklungsmöglichkeiten wir haben hier so eine ganz riesige Flexibilität. Und die Frage ist dann immer, was steht denn da jetzt genau dahinter? Und man muss sich schon auch anschauen, wo man im Unternehmenszyklus so ein bisschen steht. Was kann man denn auch gerade überhaupt alles anbieten? Und ich finde es total in Ordnung. Ich sehe das ja jetzt auch bei uns bei Sunday. Wir wachsen gerade unglaublich. Wir sind trotzdem noch klein. Ja, also jetzt gerade im Vergleich zu zum Zalando, was ich vielleicht von vorher kannte. Und da ist es auch normal und okay, dass man nicht alle Benefits sofort vielleicht auch zur Verfügung hat. Und vielleicht hat man noch nicht die perfekten Karrierepfade, weil man einfach zu klein ist. Und dann ist das so ein bisschen wie bei der Seife, ja, dann versprich halt einfach nur, dass du Seife bist und sauber machst und erzähl nicht was drumrum, weil das, glaube ich, ist die größte Enttäuschung, wenn man so Buzzwords um sich rum wirft und sagt, ja, wir haben hier super Career Path Development und ja, das haben wir einfach noch nicht, ja, und das, glaube ich, ist ja unglaublich wichtig und das wird oft unterschätzt, weil man denkt, ach, ich sag das jetzt mal, das ist dem jetzt wichtig, das zu hören. Nee, sag's lieber nicht.
Ja, und ich bin da in Vorbereitung auch auf den Podcast auf eine ganz, ganz interessante Zahl gestoßen. Die ist von Gallup und man mag von Gallup halten, was man denkt, aber die Zahl besagt, dass nur etwa 12% der Mitarbeitenden sagen, dass ihr Unternehmen ein wirklich gutes Onboarding macht. Und das finde ich krass, weil wenn etwa jede 8. Person ihr Onboarding als gelungen erlebt, dann scheitert ja quasi das Arbeitgeberversprechen schon am ersten Arbeitstag, oder?
Mein Gott. Ja, die Zahl kannte ich nicht und ich ich bin ein großer Gallup-Fan, also ich glaube die jetzt auch mal und kann mir das auch vorstellen, dass das stimmt. Ja, Onboarding, glaube ich, zählt zu einem der wichtigsten Elemente, was jetzt ja gar nicht ein Benefit sein sollte. Ja, also Onboarding ist ja der Grundpfeiler dafür, dass der Mitarbeiter dann auch erfolgreich in seinen Job starten kann. Und das muss ich auch sagen, jetzt bei uns haben wir wirklich Onboarding als eins der Prioritäten definiert. Wir haben letztes Jahr sind wir 40% in Mitarbeitern gewachsen. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Leute hier sitzen und neu sind und wirklich verstehen müssen, wie wir eigentlich arbeiten, was die wichtigen Prioritäten sind. Und unser Gründer sagt auch immer, das Wichtigste ist, dass wir jetzt hinkriegen, gerade bei dem Wachstum, diesen Knowledge-Transfer hinzubekommen. Ja, also da brauchst du nicht über einen Obstkorb sprechen, wenn du nicht ein klares Ziel hast, wie du das Onboarding ordentlich hinbekommst. Und wir investieren da mittlerweile auch nicht nur viel Zeit, sondern auch bewusst holen wir, das machen wir jetzt seit Anfang diesen Jahres, dass es eben nicht nur so eine HR-Aufgabe ist, das Onboarding zu machen, sondern dass du auch wirklich die Funktionen von Anfang an mit reinholst. Ne? Also du musst verstehen, wie der Kunde tickt, also direkt die Kunden verstehen, die Produkte verstehen. Wir sind eine Produktfirma, also das ist so unglaublich wichtig. Und da auch dem Mitarbeiter die Zeit zu geben und die Knowledge zu geben, sich da reinzuarbeiten. Gibt es da Verbesserungspotenzial? Ich glaube, ja, immer. Aber das Wichtige ist schon mal, dass man sich das ganz oben auf die Prioritätenliste setzt.
Du hast mir ja erzählt, dass dich anfangs manche als Marketing-Tante, das Wort kommt jetzt nicht von mir, gesehen haben und dass das dann aber später gekippt ist in eine andere Richtung, weil du nämlich genau andere Perspektiven mitgebracht hast, von denen du ja auch gerade schon gesprochen hast. Was würdest du denn Menschen sagen, die aus einem anderen Bereich in HR wechseln wollen? Wie würdest du denen da einen Tipp mitgeben?
Ja. Also erstmal, ja, das stimmt. Ich habe das zum Glück damals nicht gehört, sondern das habe ich erst später gehört, dass man mich als die Marketing-Tante bezeichnet hat, die da kommt und irgendwie HR machen möchte. Und ehrlicherweise, ich kann das auch total verstehen, weil die hatten ja recht. Ja, ich hatte keine Ahnung von HR und hatte einfach so eine Passion für das Thema. Und ich würde Leuten, die neu in den Bereich kommen, empfehlen drei Sachen. Punkt eins, auch wieder Kommunikation und klar sein, das kann ich und das kann ich nicht. Weil das ist völlig kontraproduktiv, dann irgendwie so zu tun, dass ich jetzt die beste Ahnung hätte, was die Herausforderungen sind bei der Internationalisierung der Payroll, habe ich nicht. Das heißt, ich sollte klar sein, Leute, ich habe davon keine Ahnung, das muss ich von euch verstehen. Und wiederum bei anderen Sachen klar zu sein, was ich aber kann. Weil was ich kann, ist Geschichten erzählen, KPIs tracken, Projekte vorantreiben, große Teams organisieren und motivieren, inspirieren, klares Stakeholder-Management, das kann ich. Aber die Knowledge aus dem Bereich, die habe ich vielleicht nicht. Der zweite Punkt für mich ist dann zuhören. Bei dem Bereich, vor allem, wo man einfach keine Ahnung hat, den Leuten richtig zuhören. Und ich muss sagen, da habe ich so viel gelernt, wenn du, also nach 10 Jahren im Marketing, denkt man ja zumindest, dass man jetzt alles weiß. Weil man hat alles schon mal gemacht, man hat selber die Mediapläne schon gemacht, man hat selber die TV-Kampagnen schon gemacht, man weiß es irgendwie alles und tendiert dann schnell dazu, so eine eigene Meinung zu haben. Und das fand ich total schön, in so einem neuen Bereich zu sein. Und per Definition, du musst durch Coaching führen, weil du ja selber es gar nicht besser weißt. Das heißt, du musst zuhören und die richtigen Fragen stellen. Und dann ist so der dritte Punkt für mich, einfach dann auf das, was du kannst, fokussieren und dann abliefern. Mhm.
Ja, ich würde jetzt gerne auch nochmal so ein bisschen auf die Arbeitgeberperspektive schauen, denn manche merken ja schon, dass die Realität dem Versprechen nicht so ganz entspricht und dass man da vielleicht auch hinterherhinkt. Was kannst du denn Unternehmen empfehlen, die Glaubwürdigkeit aufbauen wollen und das ändern möchten?
Ich würde empfehlen, als erstes mal aufzuschreiben, für was wollen wir eigentlich stehen? Was sind die Elemente, die uns total wichtig sind? Also, ne, das ist unsere Vision, das ist unser kultureller Ansatz, das ist, wie wir Führung verstehen, das ist, wie wir die Entwicklung unserer Mitarbeiter sehen. Also, was auch immer die Punkte sind. Also, so, dafür stehen wir und das sind die Themen, die für uns wichtig sind. Und dann als zweite Übung zu sagen, okay, jetzt checken wir mal, wo stehen wir denn da heute bei diesen ganzen Themen, die für uns wichtig sind. In einem Traumszenario ist das dann same, same. In der Realität wird man dann wahrscheinlich bei der einen oder anderen Stelle einen Gap entdecken. Und dann muss man sich fragen, wenn da ein Gap ist, man muss den schließen. Und dann gibt es natürlich zwei Optionen. Entweder du änderst das, für was wir eigentlich stehen wollen, und du näherst dich dem an, wo man halt ist. Oder du sagst, nee, Moment mal, da müssen wir hier wirklich auch ran, weil das ist total wichtig für uns. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das war ein Thema, was ja gerade bei sehr vielen Unternehmen Thema ist. Sind wir hybrid? Sind wir fully remote? Sind wir im Office? Was ist hier unser Ansatz? Wir haben bei Sunday eine Office-First-Kultur. Warum? Weil wir für uns festgestellt haben, dass bei diesem Wachstum, das wir gerade haben, wir haben so viele Neustarter und da wieder, ne? Also das Thema Onboarding ist so wichtig für uns und wir glauben daran, dass das Zusammenkommen in Person und Zusammenarbeiten die ganzen neuen Leute viel besser mit reinbringt und da sind wir auch wieder bei dem Knowledge Transfer. Für uns ist Knowledge Transfer unglaublich wichtig, ist eine ganz hohe Priorität. Entsprechend brauchen wir diese Office-First-Kultur. So, was heißt es, wenn wir uns aber angeschaut haben, da war dann oft so eine Unzufriedenheit auch bei den Mitarbeitern, weil die das Gefühl hatten, hä, ich darf doch von zu Hause arbeiten, wieso ist denn jetzt meine Führungskraft unzufrieden, weil ich zu Hause arbeite, ich darf das doch und die Führungskraft ist irgendwie dann unzufrieden, ja, der ist schon wieder nicht da, wo ist der denn? Aber das ist ja total klar, dass das passiert, wenn wir nicht klar sind in dem, was wir erwarten und wenn wir da dieses Gap lassen und das führt dann zu Unzufriedenheit und jetzt haben wir da wirklich nochmal auch eine Kommunikation gemacht und getrieben und klar gesagt, okay, wir sind eine Office-First-Kultur und das ist wichtig für uns. Und natürlich gibt's da auch Frustration und Enttäuschung und das kann ich total nachvollziehen. Es führt aber keinen Weg daran vorbei, klar zu sein. Und ich glaube, gerade bei zukünftigen Mitarbeitern jetzt auch im Recruiting, wir verlieren da total viele Bewerber dahinter, weil die sagen, ah nee, ich möchte aber 3-4 Tage die Woche von zu Hause arbeiten. Das ist natürlich schade und limitiert unseren Pool, aber du vermeidest diese Enttäuschung später auf allen Seiten. Ne? Also du bist klar von Anfang an und wenn sich dann jemand für uns entscheidet und wir uns für den, dann ist das so ein, dann weiß man einfach, worauf man sich eingelassen hat.
Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Mit Volke Grigo People and Culture Solutions holst du dir einen erfahrenen Sparringspartner und Interim Head of HR ins Haus. Projektbasiert oder interimistisch. Volke unterstützt dich bei Vakanzüberbrückungen, beim Aufbau moderner People and Culture Strukturen, in Phasen von Restrukturierung und fairer Trennungskultur inklusive Outplacement sowie Organisationsentwicklung, die deine People-Arbeit wirklich leichter machen. Wenn du gerade an deinem People-Bereich arbeitest und einen Partner auf Augenhöhe suchst, melde dich gern. Und jetzt geht es weiter mit Inside People and Culture.
Du hast ja jetzt, glaube ich, mittlerweile über 10 Jahre Erfahrung, glaube ich, im People and Culture-Bereich. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Ja, was hast
kann
du denn aus diesem...
Sein.
Kann nicht sein?
Nee, kann
fühlt
ja gar
sich nicht
sein. Kann ja gar nicht sein. Kommt gar nicht hin. Ja.
Doch, was hast du denn aus diesem Brandmanagement mitgenommen, was heute eventuell noch dein Vorteil ist? Was sagst du da? Also ist das noch präsent nach 10 Jahren?
Ja, total. Also ob es jetzt mein Vorteil ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist zum einen Also was ich auch interessant fand, warum habe ich mich auch für Sunday entschieden vor 2 Jahren, da kam, glaube ich, wirklich auch so mein Marketingherz wieder raus, weil ich diese Marke so grandios finde. Die ist so schön und in sich konsistent aufgebaut, dass dann alles, was da rum ist, logisch ist. Und das linkt ja dann auch wieder zur auch Employer Brand und für was stehen wir, dass wir so eine klare Vision und Mission haben. Das hat mir so gut gefallen. Also das heißt, ich merke auch bei so Sachen, oft da ist auch der Marketier in mir noch drin, ne? Und das finde ich einfach auch schön, für so ein tolles Produkt zu arbeiten. Aber jetzt zu deiner Frage, was ist so ein bisschen der Vorteil für mich? Ich glaube, ich habe hauptsächlich 2 Sachen, die ich wirklich tagtäglich immer wieder merke, dass so, das kommt echt aus so dieser alten Schule. Das eine ist das Thema Produktdenken und Relevanzdenken. Also ich sehe auch im HR, dass wir auch Produkte haben, ne? Also es ist auch ein Produkt, so entlang des Employee Lifecycles hast du für den New Starter das Produkt des Onboardings, dann hast du später die Weiterentwicklung, das ganze Feedback ist ein Produkt, verschiedene Elemente sehe ich immer als Produkt und sehe dann auch immer die Zielgruppe dahinter. Also bei P&G haben wir immer gesagt, what's size of the price? Ja, also du musst ja auch immer dir erstmal anschauen, für dieses Produkt, wie viele Leute gibt es da überhaupt und lohnt sich das jetzt, das auch auszuarbeiten? Und kann ich auch ein Beispiel sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Feedback ist unglaublich wichtig. Ich habe jetzt mit meinem Team letztes Jahr, haben wir darauf sehr fokussiert, dass wir jetzt ein richtig gutes Feedback-System haben, wo wirklich jeder, der dann auch da ist, also am Anfang vom Jahr klar seine Ziele hat fürs Jahr, sein Feedback bekommt und sich weiterentwickeln kann. Das betrifft wirklich jeden. Gleichzeitig kommen dann so Anfragen an, hey, haben wir eigentlich ein Sabbatical-Programm? Okay, da kamen jetzt irgendwie 2 Anfragen. Da mache ich jetzt kein extra Produkt für. Da kann man auch einfach jetzt erstmal Unpaid Leave nehmen, um da jetzt nicht unnötig Ressourcen reinzustecken. Sag ich, Sabbatical ist keine gute Idee? Nee, überhaupt nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber genauso würdest du dir das ja anschauen im Marketing, ne? Also wenn bei der Seife die Geschmacksrichtung Barbecue nie angefragt wird, warum solltest du die dann für einen Kunden irgendwie entwickeln? Also ich glaube, dieses Size of the Price, Zielgruppen, Produktdenken ist das eine. Und das zweite Thema ist für mich Kommunikation. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube wirklich fest daran, dass klare und simple, wiederholende Kommunikation das A und O ist. Und das teilweise sogar sticht, mal eine kleine Verbesserung zu machen.
Und im Brandmarketing wird ja extrem viel auf Messbarkeit auch Wert gelegt, ne? Also da gibt es ja wahnsinnige KPIs. Ja. Kannst du da vielleicht auch KPIs übertragen auf die People and Culture Welt, wenn du dir beispielsweise in ein neues Unternehmen reinkommst und dann irgendwie die Arbeitgebermarke anschaust? Gibt es da bestimmte KPIs, die dir sofort in den Kopf kommen?
Ja. Also das ist auch ein gutes Beispiel, siehst du, das fällt mir schon gar nicht mehr auf, weil das ist für mich total logisch, dass du dir natürlich im People-Bereich genauso die KPIs angucken musst, wie in jedem anderen Bereich, sei es die Brand Awareness oder der Market Share, wenn du im Marketing sitzt, musst du dir die Attrition Rate, die Sickness Rate, die Engagement Rate regelmäßig anschauen. Und ja, das stimmt, das war auch eins der ersten Sachen, die, erinnerst du dich vielleicht damals auch in People Operations, hatten wir sogar so ein riesen Board, wo wir damals hatten wir noch die Ticketzahlen jeden Tag getrackt, hier Ticketzahlen und dass du die Transparenz schaffst, weißt, wo du stehst, wo du hin willst und dann an dem Gap arbeitest. Und das Gleiche auch jetzt hier bei Sunday habe ich auch, das stimmt, seit ich hier bin, gibt's auch ein Quarterly KPI Review von den ganzen P&O-Zahlen, wo du dir einfach genau das anschaust und zwar dann einfach auch weißt, wo musst du einen Double-Click machen und diese Zahlen einfach top of mind zu haben, super wichtig.
Ja, was ich mich nur frage ist, wenn man sich das so anschaut und wir wissen das ja beide, dass Menschen oftmals gar nicht wegen ihres Gehalts gehen aus einem Unternehmen, sondern eigentlich eher so auch wegen Führung, wegen Entwicklung und auch ganz, ganz stark wegen Wertschätzung. Und ich verstehe da nicht, warum so viele Unternehmen trotzdem immer noch so viel Energie in irgendwelche fancy Benefits investieren, aber eben halt dann nicht in ihre Core-Brand im HR. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Woran das liegt, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist auch da vielleicht wieder ähnlich wie Marketing. Es ist ja mal die Frage, was ist der kurzfristige Hebel und was ist der langfristige Hebel? Weil so fancy Benefits, die kannst du natürlich, da hast du sehr schnell irgendwie so einen positiven Effekt, ja. Und die anderen, die dauern länger. Ich muss gerade so ein bisschen, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich an meine Zeit bei Procter & Gamble denke. Da hatten wir zum Beispiel so ein Kicker. Ein Kicker ist für mich so ein klassisches fancy Benefit. Ja, also wir hatten sogar einen extra Kicker-Raum. Wir haben ganz schön viel gekickert. Wir haben auch sehr, sehr viel gearbeitet, aber immer wieder dazwischen gekickert. Und das war schon einfach mega cool. Da hatten wir diesen Kicker und damit kriegst du natürlich auch als Führungskraft sehr schnell so ein Wohlwollen. Oh cool, jetzt hat der uns dann Kicker besorgt. Wenn ich heute nach 15 Jahren jetzt an meine Zeit an P&G zurückdenke, denke ich aber ja nicht an den Kicker. An den denke ich jetzt mal, weil du mich das fragst. Aber ich habe seit Jahren nicht mehr an diesen Kicker gedacht. Woran ich denke ist, P&G war das Unternehmen, das mir die allerbeste Marketing-Ausbildung und Basics mitgegeben hat für den ganzen weiteren Karriereweg. Ich unglaublich starke Führungskräfte hatte, die mich gecoacht haben, auf den Weg gebracht haben. Es ein enorm datenbasiertes Unternehmen war, was im Marketing dich so gechallenged hat, dass du da so getrimmt warst in so einer klaren datenbasierten Kommunikation. Also da fallen mir so viele Dinge ein, wofür ich bis heute P&G dankbar bin. Und da kommt einfach nirgends der Kicker vor. Oder ich weiß gar nicht mehr, was wir da noch so alles hatten. Ne? So die super luxuriösen Hotelübernachtungen, die man dann mal hatte. Also klar, das heißt zu deiner Ursprungsfrage, ich glaube, das passiert einfach trotzdem heute, weil das natürlich so ein schnelles Wohlwollen gibt. Und wenn du direkt deine Quarterly Engagement Umfragen machst, dann hat das natürlich immer gleich so einen netten Peak, wenn du irgendwie eine tolle Sommerparty hattest. Und davon darf man sich nicht leiten lassen. Das ist wie der kurze Peak, weil du ein Display aufgestellt hast im Lidl. Dann hast du auch einen Market Share Peak, aber du musst es natürlich dir langfristig anschauen.
Glaubst du denn, dass Arbeitgeber da irgendwie an ihren eigenen Versprechen scheitern?
Ja, ich glaube, das ist total häufig so unnötig, weil man natürlich gerne sagen möchte, wie toll man ist und Dinge versprechen möchte und es dann aber nicht halten kann. Und ich denke, es ist total in Ordnung, wenn man sagt, hör zu, wir haben das jetzt aktuell nicht. Ja, es kann auch nicht alles geben. Es ist ja auch irgendwie logisch, dass du nicht gerade in einem, vielleicht auch im kleineren Unternehmen, was am Wachsen ist, mit limitierten Ressourcen, es kann nicht alles geben. Und dann ist diese punktuierte Kommunikation einfach so viel wichtiger. Und ich glaube, da scheitern viele dran, weil man das dann vielleicht doch sich reinziehen lässt in diese Einfachheit der Versprechen. Ne?
Lass uns gerne weitermachen und die aufmerksamen ZuhörerInnen, die wissen auch schon, was jetzt quasi kommt. Wir sind nämlich an der Stelle angelangt, wo ich dich bitten würde, 5 Halbsätze zu vervollständigen, ganz spontan. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal in den ersten Halbsatz rein. Und der lautet, People and Culture wird glaubwürdig, wenn
man seine Versprechen konsistent einlöst.
Das große Missverständnis bei Employer Branding ist,
dass es um kurzfristige Steigerung der Application Rate geht.
Mitarbeitende bleiben nicht wegen Benefits, sondern wegen
einer großartigen Vision, tollen Führungskräften und eingehaltenen Versprechen.
Ja. vorletzter Halbsatz. Mhm. Das beste HR-Versprechen ist wertlos, wenn
es gebrochen wird.
Mhm. Und wenn ich eine Sache sofort ändern dürfte, dann?
Also, ich würde gerne ändern, noch mehr Fokus auf das Produktverständnis unserer Mitarbeiter zu legen.
Ja, okay, sehr cool. Du hast dich gut geschlagen bei den Halbsätzen. Danke dafür. Ein Punkt steht jetzt noch aus, und zwar darfst du hier das Mikrofon weitergeben an jemanden, wo du sagst, hey, die Person würde super gut in Volkes Podcast passen. Hast du da jemanden im Kopf?
Ich habe natürlich ganz viele im Kopf, aber zwei würde ich wirklich gerne highlighten. Das eine ist Constante Buchhain von iPotentials, die du vielleicht auch kennst, oder auf jeden Fall iPotentials kennst du auf jeden Fall. Finde ich eine unglaublich inspirierende Expertin in dem ganzen Bereich. Ganz tolle Speakerin. Also ich habe schon ein paar Sachen von ihr gesehen, wo ich jedes Mal auch so total beeindruckt bin, wie schön sie auch Sachen erklären kann. Und sie hat auch so tolle Frameworks und Gedanken in diesem ganzen People and Culture Kontext. Sie hat mir da auch vor einem Jahr mal sehr geholfen mit so einer klaren Struktur und Framing. Also ich glaube, von ihr kann man sehr viel lernen. Und die zweite Person, an die ich dachte, ist jetzt vielleicht was ganz anderes, die Andrea Becker, zufällig auch eine sehr gute Freundin von mir. Wir kennen uns seit Jahren von P&G und von Zalando, die jetzt mittlerweile CFO und Bereichsvorstand bei der Otto Group ist und dort auch mit in ihrem Bereich HR mitverantwortet. Und ich finde es total spannend, immer mich mit ihr auszutauschen, weil sie da auch so einen ganz anderen View aus ihrem CFO-Background auch mitbringt, wie sie auf das ein oder andere People-Thema schaut. Also mit ihr würde ich auch auf jeden Fall mal sprechen.
Sehr spannende Empfehlungen. Danke dafür, liebe Sarah und Constanze und Andrea. Das ist ja wieder die Berlin-Hamburg-Bubble, ne, die mich schon so ein bisschen mein ganzes Leben auch begleitet, merke ich gerade. Ich komme direkt auf euch zu und lasst uns mal ein Vorgespräch führen. Vielleicht klappt es ja, dass wir da ein oder zwei Podcast-Folgen sogar produzieren zusammen. Ja, cool. Liebe Sarah, wir sind jetzt ungefähr bei einer halben Stunde angekommen und wir neigen uns dem Ende zu des Podcasts. Es war wirklich sehr, sehr konkret, sehr ehrlich und spannende Geschichten und Tipps, die du auch mitgebracht hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Wir haben heute auf jeden Fall gelernt, was People and Culture von Marken lernen kann. Und wir haben auch so ein bisschen ja gesehen, warum Benefits und Mitarbeiterversprechen auch manchmal überschätzt werden. Es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass du heute mit dabei warst. Und ja, ganz großen Dank an dich.
Ja, vielen lieben Dank und dann eine grandiose Party fürs Einjährige.
Danke dir, da werde ich direkt erstmal eine Flasche aufmachen. Schön, dass du da warst und bis ganz bald.
Danke, tschüss.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig.